Lachen ist gesund. Oder Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Lachen kann aber auch eine anarchische, respektlose Seite haben, wenn etwa eine Gruppe auf den scheinbar Schwächen anderer herumreitet. Laut Wikipedia ist das Lachen einerseits ein angeborenes Ausdrucksverhalten des Menschen, das nicht nur, aber vor allem in der Gemeinschaft mit anderen seine Wirkung entfaltet. Und der Witz andererseits ist der Versuch eines Erzählers, durch eine gesprochene oder geschriebene, besonders strukturierte fiktive Erzählung den Zuhörer oder Leser durch einen von ihm unerwarteten Ausgang, also die Pointe, zum Lachen anzuregen. Das sind zwei Aspekte der heutigen Sendung, die wir ansprechen wollen. Witze zielen oftmals auf eine bestimmte Gruppe ab. So gibt es etwa Blondinenwitze, Österreicherwitze, aber auch Behindertenwitze. Je besser die Pointe trifft, desto verletzender kann diese sein. Welche Funktion hat nun eine solche humoristische Auseinandersetzung mit gängigen Vorurteilen? Darüber geht es in der heutigen Sendung von Frickradio. Gerhard Wagner begrüßt Sie aus dem Radiocafé im ORF zur Sendung Worüber dürfen Sie lachen? Die Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp redaktionell vorbereitet und betreut haben. Begrüßen möchte ich jetzt auch die Betroffenen und Humorforscher, die heute hier auf dem Podium diskutieren werden, und möchte von allen zu Beginn wissen, was sie von den Stärken, aber auch von den Grenzen des Lachens, des Humors und der Witze halten. Als erstes möchte ich Herrn Florian Jung vorstellen. Er ist Schauspieler im Rollstuhl. Sie haben ihn vielleicht schon vor 14 Tagen in der Sendung von Frickradio gehört, die zum Schwerpunkt eben passt. Herr Jung, was bedeutet Humor, Witz für Sie? Wo sind die Vorteile und wo wären da die Grenzen?
Für mich persönlich ist Humor oft ein Mittel, um aus einer Situation rauszufinden, die in der aktuellen Situation nicht bzw. kaum erträglich ist. Für mich, also wenn ich habe immer wieder Erlebnisse, wo ich mir denke, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Und wenn ich dann noch versuche, meinen Blick auf das Witzige oder das eben das, wo man, wenn man genau hinschaut, ist das schräg. Ich nenne das schräg. Mhm. Wenn ich mir den schrägen Aspekt vor Augen halte, dann gelingt mir manchmal oder immer öfter, es eben verliert was an Tragik oder an
Es geht leichter damit?
Es wird leichter, ja. Mhm.
Ganz besonders begrüßen möchte ich am Telefon zugeschaltet Herrn Dr. Roman Seliger, der Coach und Trainer, funktioniert auch als Botschafter für den kreativen Humor, unter anderem auch in der Wirtschaft. Sie möchte ich gerne fragen, was fällt prinzipiell unter Humor für Sie?
Also ich sehe das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits als Arzt, wo ich als Mitbegründer der Klinik-Clown dort Humor erlebt habe, wo scheinbar kein Humor mehr Platz ist, nämlich bei krebskranken, chronisch kranken Kindern. Welche Energie freigesetzt wird, wenn die Dosis stimmt, die Empathie stimmt, die Menschen, die Humor gemeinsam erleben. Und im Business sehe ich den Humor als ganz wichtigen Faktor, um der eigenen Kompetenz etwas hinzuzufügen, das unsere Zeit dringend braucht, nämlich auch wieder die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. Das ist meiner Meinung nach die höchste Stufe, die sogenannte Champions League des Humors. Und das fällt halt vielen Menschen nach wie vor sehr schwer. Die, die es können, werden in allen Bereichen sicherlich Erfolge verzeichnen können.
Ich begrüße nun auch Jutta Pichler. Sie ist seit 18 Jahren bei den Roten Nasen. Als Fräulein Dr. Zitronella bringt sie etwa in Krankenhäusern auch Kinder zum Lachen. Auch Ihnen möchte ich die Frage stellen, wo liegen die Stärken und wo die Grenzen des Lachens oder gibt es gar keine Grenzen?
Also grüß Gott einmal und ich möchte gleich dazu sagen, dass Humor für mich eigentlich eine Lebenseinstellung ist. Persönlich, aber auch als Clown sehe ich das als große Chance, auf die Menschen sehr emotional zuzugehen, ihre Ressourcen zu stärken und wie schon der Herr Seliger gesagt hat, sich über sich selbst zu lachen, finde ich einen ganz wesentlichen Bestandteil. Und mit jemandem anderen dann noch über sich selber lachen zu können und das den anderen zu erlauben, was ja auch im Spital passiert, das finde ich dann die höchste Stufe und das ist dann schon sehr weit fortgeschritten in der Persönlichkeitsentwicklung.
Herr Dr. Alfred Kirchmeier ist Psychotherapeut und beschäftigt sich seit Jahren mit Witzen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben sind auch Theologe und Psychologe, Psychoanalytiker auch. Und ich möchte Sie fragen, Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, Sie könnten eine kurze Definition von den verschiedenen Aspekten uns geben. Da würde ich Sie vielleicht jetzt bitten, dass Sie da uns den Überblick geben.
Mache ich gern. Also man kann den Bereich, was man üblicherweise unter Humor versteht, sollte man eigentlich ein bisschen differenzieren. Ich nenne gern 4 komische Gesellen, die zum Lachen bringen. Witz, Spaß, Spott und Humor. Und das ist sehr interessant. Der Witz lebt vor allem vom Intellektuellen. Wortspiel, Sprachspiel. Beispiel, Hitlerzeit. Was bedeutet der Hitlergruß? Aufgehobene Rechte. Diese Doppeldeutigkeit von Rechte. Oder das wäre ein Beispiel für Witz. Darf ich nur einen erzählen? Deutsche Bischofskonferenz. Es ist eine Pause und 2 Bischöfe treffen sich am Pissoir und verrichten ihr irdisches Geschäft. Der eine ist ein großer Schlanker, der andere ist ein kleiner Dicker. Und während sie eben dieses Geschäft verrichten, schaut der Kleine zum Großen auf und sagt, aber mein Bistum ist größer als deines. Also der Größenwahn des Männlichen ist ja öfter mal zu finden. Also Witz lebt vom Intellektuellen primär. Der Spaß steht der Vitalsphäre nahe. Das Verdauungsfinale Sexualität. Kurzes Beispiel. 2 Börsenspekulanten, der Alter und ein ganz frisch Gefangener, treffen sich, gehen in die Börse. Nach einiger Zeit sagt der Junge, wo ist denn da das Klosett? Sagt er lachend, Klosett in der Börse? Da gibt's kein Klosett. Da scheißt der eine den anderen am Schädel. Ja, der ist schon derb, aber er hat ja eine gewisse Realität. Das dritte wäre jetzt der Spott. Spott lebt von unserer Aggressionsfähigkeit, im Guten wie im Schlechten. Aggression kann ja sehr hilfreich sein. Ne? Spott wäre zum Beispiel, mir fällt wieder ein Witz aus der Hitlerzeit ein, alle Stände sind jetzt aufgehoben. Der Anstand, der Verstand, der Wohlstand, es gibt nur noch den Notstand. Ja? Da ist ein Bauer drinnen. Und der Humor, und das ist jetzt wirklich der Größte unter diesen komischen Gesellen, Humor lebt von unserer Liebesfähigkeit, trotz allem. Humor ist ein Kind der Lebensfreude. Ein Beispiel, der Jankele, typisch jüdischer Witz, weil der jüdische Witz und Humor ist einfach um Klassen besser als alle anderen. Der Jankele kriegt Besuch von seinem Freund. Nu Jankele, wie geht's da denn? Nu, wie soll es mir gehen, sagt der Jankele. Mein Morgentumor wird immer größer, mein Herz spielt verrückt, ich habe Wasser in den Beinen und mir selber geht's auch nicht recht gut. Also da ist eine Distanz da, man lacht, man lächelt trotzdem. Oder vielleicht auch noch, 2 alte Männer treffen sich bei einem Begräbnis im Zentralfriedhof, kommen ins Gespräch, sagt der eine, wie alt sind denn Sie? Sagt er, ich bin 91 und der andere fragt den, sagt er, nein, ich bin 92. Sagt der eine wieder, sagen Sie, zahlt sich das nur aus, dass wir heimgingen? Da gehört Witz, nämlich Humor dazu, und verbindet sich auch mit Witz. Also der Humor ist ein Kind der Liebesfähigkeit, des Wohlwollens. Der Humor im engeren Sinn ist nie verletzend.
Das heißt also, wenn ich die Frage, die unsere Sendung betrifft, worüber dürfen Sie lachen, jetzt schon einmal ein bisschen die erste Antwort vorwegnehmen, dann könnte These sein, wenn es ein Behindertenwitz zum Beispiel humorvoll ist, dann ist es nicht verletzend.
Richtig.
Wenn aber spöttisch ist, dann wäre es verletzend, weil es herabwürdigend ist.
Wenn es entwertend ist, entwertend lachen wäre aus Schadenfreude. Ja. Das ist dann humorlos und finde ich, da hört es irgendwie auf, der Spaß.
Martin Meierhofer ist blinder Kabarettist. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass manchmal die Realität die erfundenen Witze fast noch übertrifft. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Humor, zu Witz, zu Lachen? Und wo sind für Sie denn die Grenzen?
So, prinzipiell finde ich, ist Humor mal eine sehr gute Methode, um Sachen zu transportieren. Eben über Emotionen haben wir schon gehört. Ich finde, das ist eine sehr gute Methode, um eben Sachen zu transportieren. Und eben noch einmal Bezug nehmend auf Spott und Humor. Es soll so sein, dass sozusagen niemand sein Gesicht verliert. Und es soll, kommt immer auf die Beweggründe an, sozusagen, warum jemand einen Witz oder einen Joke erzählt. Ja. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, jemanden zu diffamieren, finde ich, ist die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Wenn es jetzt darum geht, etwas zu bewegen, zum Nachdenken anregen, das durchaus auch mit Überzeichnungen, dann finde ich, ist Humor absolut legitim und dann darf natürlich auch drüber gelacht werden.
Ich habe auch ein bisschen so den Eindruck, ich erinnere mich, die Krüppelbewegung zum Beispiel, das ist vielleicht so zu vergleichen, hat über sich gesagt, wir dürfen uns sehr wohl Krüppel nennen, um auf diese unmenschlichen Zustände aufmerksam zu machen. Wir selber, die Behinderten, dürfen sich Krüppel nennen, die anderen dürfen das aber nicht. Geht es auch so ein bisschen mit dem Behinderten, dass man selber das leichter erzählen kann, dass es nicht so verletzend ist, als wenn das vielleicht dann andere machen?
Möglicherweise, wobei mir jetzt das Krüppellied vom Qualtinger zum Beispiel sehr gut gefällt, ja. Obwohl der jetzt, glaube ich, nicht behindert war oder so irgendwie. Ja.
Also nicht offensichtlich, also sein Trinkverhalten mag eine psychische Behinderung gewesen sein, aber nicht in erster Linie, was man landläufig darunter versteht. Ne?
Ja gut, das, da könnte man, wenn man so anfangen, da könnte man wahrscheinlich einige Kliniken mehr öffnen, sage ich jetzt einmal.
Gut, ich würde gerne auf einen bestimmten Aspekt kommen, nämlich welche Kraft in Humor steckt. Und da würde ich gerne wieder den Herrn Dr. Roman Seliger fragen. Sie haben ja sich ganz intensiv damit beschäftigt. Sie beschäftigen sich auch in der Wirtschaft mit Humor. Und meine Frage ist, wie kann denn Humor Motivation und Produktivität in der Wirtschaft verbessern? Oder vielleicht gar nicht nur in der Wirtschaft, sondern ganz allgemein?
Also es gibt hier auch interessante Studien dazu. Wir Ärzte sind immer studienorientiert, aber sie sind dann gut, wenn man auch daraus was lesen kann. Die Universität Oklahoma hat das herausgefunden, dass in einer Atmosphäre, wo Humor gefördert, gefordert wird, sozusagen, 10-mal so viele kreative Ideen entstehen, wie in einer Spaßbefreiten. Das ist ein Aspekt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass gute Stimmung automatisch gute Leistung bedeutet, wenn man miteinander lachen kann und nicht übereinander. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der von jedem verstanden wird. Und dann fängt es immer an, Humor kann man, so gerne ich das als Mediziner machen würde, nicht verordnen. Man muss es vorleben. Ja? Und ich glaube, wenn gerade Führungskräfte auch zu ihren kleinen Schwächen stehen, die auch kommunizieren, dann ist es ein gutes Beispiel, dass es in Unternehmen nicht nur die langweiligen Raunzerzonen gibt, sondern auch bald Smilezonen. Dieses gemeinsam Lachen, gemeinsam Freuen, das ist ja alles, was irgendwie ineinander übergeht. Da kann man von den Amerikanern auch ein bisschen lernen, die das Thema braggen, also braggen im eigenen Sinn heißt angeben, aber im übertragenen Sinn, die freuen sich über kleine Erfolge, die lachen miteinander, die klopfen sich auf die Schulter. Sonst ist es immer ein bisschen skeptisch, was die Herren und Damen vom großen Teich alles machen, aber ich glaube, da kann man viel lernen. Wir in den Betrieben, in Unternehmen freuen uns, wenn wir dazu überhaupt Gelegenheit haben, bei der Jahresendfeier. Und das Schlimmste ist, wenn Chefs bei Abteilungen vorbeigehen und sagen, warum lacht ihr, habt ihr nichts zu tun. Mhm. Ein Beispiel möchte ich hier noch anführen, weil ich auch viel in Deutschland unterwegs bin und Führungskräfte schule. Und ein Beispiel, das für mich sehr ernüchternd war, in einer Pause hat ein CEO eines großen Unternehmens gesagt, also wissen Sie was, ich habe auch so einen Gag. Immer wenn ich jemanden freisetze, sage ich, Herr Müller, es wird schwierig ohne Sie, aber wir wollen es zumindest versuchen. Da habe ich ihm gesagt, sehen Sie, genau das ist die Form von Humor, die sicherlich nicht zielführend ist und mit Respekt und Wertschätzung nichts mehr zu tun hat. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, was wirklich Humor in Unternehmen bedeutet.
Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen beim Chef. Wertschätzender Humor wäre wichtig, wenn aber der Chef aus Stressgründen unter Druck derartig verkrampft ist, wie kann er sich denn so auflockern, dass er so eine Atmosphäre schafft, die motivieren kann und auch selber zum Humor wieder zurückfindet. Gibt es da Möglichkeiten, wo man sich selber auch ein bisschen helfen kann oder das Bewusstsein erweitern könnte?
Ja, ich glaube, es sind so ganz diese berühmten kleinen Tipps des Alltags. Wenn Sie sich mal den Satz überlegen, ich ärgere mich, den wir tagtäglich sagen. Wenn man den mal genau analysiert, ich ärgere mich, wie blöd bin ich denn eigentlich? Also ich glaube, es ist wichtig, immer wieder in Stresssituationen, die nicht so aggravierend sind, einmal das zu üben und dann so ein bisschen diese Hubschrauberposition einzunehmen und sich wirklich einmal 5 Minuten zurückzuziehen und sagen, ist es wirklich so schlimm oder hat das nicht auch entspannende, ein bisschen schräge, ein bisschen verrückte, ein bisschen humorvolle Aspekte. Und Sie kennen vielleicht die Situation, dass man oft über etwas schlafen muss, um dann die Sachen ganz anders zu sehen, diese Perspektive zu wechseln, dieses Change Your Slippers Prinzip anzuwenden. Ist das wirklich, warum ich mich jetzt ärgern soll, warum ich jetzt nicht drüber lachen kann? Und ich bin überzeugt, da gibt es viele Möglichkeiten. Manchmal eskaliert es, da kann man, das ist auch gut, dass es einmal raus muss. Aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, diese 10-15 Minuten mal zu warten und dann erst den Ärger loszulassen, egal auf wen und schon gar nicht auf sich selber.
Dicen que no es vida, es la que yo vivo. Que lo que yo siento no parece amor.
Noch zum Abschluss dieses Blogs eine Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind ja ausgebildeter Facharzt für innere Medizin. Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, dass Sie auf die künstlerische Seite gewechselt haben?
Also ich habe mein Studium mit der Zauberkunst finanziert und mit Moderationen. Ich habe dann, wie gesagt, vor 22 Jahren mit den Klinik-Clowns eine neue Dimension der Medizin entdeckt, die mich sehr fasziniert hat und die ich auch nach wie vor mit Begeisterung lebe. Und ich habe mir wirklich überlegt, warum müssen wir erst alle krank werden, um diesen Humor, diese Leichtigkeit nicht zu genießen und nicht in der Zeit, wo wir 78% unseres Lebens verbringen, in der Schule, in der Ausbildung, im Job, 78%. Und als ich dann gesehen habe, was ich auch bei meinen Patienten im Anfang wirklich im Versuchsstadium ausprobiert habe, was passiert, wenn man denen anders gegenübertritt, ja, eben ihnen nicht nur sagt, was sie nicht dürfen, sondern auch lobt, Kompliment gibt, wie auf einmal ein strahlendes Lächeln am Gesicht auftaucht und die Motivation, manche Dinge zu tun, ganz andere sind. Und dann habe ich mir gedacht, das kann man sicherlich auch in die Wirtschaft transponieren. Und da gab es noch unter Anführungszeichen keine Krise, wie ich begonnen habe damit. Und die künstlerische Seite ist halt immer etwas, wenn es etwas übertrieben ist, wenn es persiflierend ist, wenn es kabarettistisch ist, ja, und trotzdem dieses Inhaltliche mitschwingt. Also man kann mit gutem Wortwitz, mit guter Technik den Leuten sehr wohl auch ganz harte Dinge sagen, die viel nachhaltiger sind und die aber trotzdem positive Impulse sind. Und das hat mich immer schon fasziniert und ich lache prinzipiell gern, nehme mich selber auch nicht so wichtig. Das glaube ich, ist auch ein gutes Signal an andere.
Frau Jutta Pichler, der Herr Zelliger hat gerade von den Klinik-Clowns gesprochen. Sie sind bei den roten Nasen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied?
Außer im Namen würde ich jetzt sagen, gehen überall Clowns in Spitäler und versuchen eben über diese Clown-Figur Humor dorthin zu bringen. Und die Clown-Figur ist ja zum Beispiel eine, die von sich aus Offenheit, Naivität, Optimismus, Lebendigkeit ausstrahlt und die große Fähigkeit hat, über sich und die eigenen Schwächen zu lachen beziehungsweise diese eigenen Schwächen als Stärken wahrzunehmen. Und das ist ganz wichtig im Zusammentreffen mit den ganzen kranken Personen, die wir in den Spitälern besuchen, aber auch mit den geriatrischen Personen, die wir treffen, weil dort können dann Leute über uns lachen, über uns Clowns. Wir bieten das an und gleichzeitig erkennen sie aber auch ihre eigenen kleinen Missgeschicke, die im Alltag passieren, Sachen, die nicht perfekt sind und dürfen so über uns ein bisschen auch über sich selber lachen.
Können Sie uns vielleicht kurz schildern, wie Sie so vorgehen, was passiert, wenn Sie zum Beispiel entweder ältere Leute, die im geriatrischen Bereich sind, oder junge Kinder, die krank sind, wie Sie da vorgehen, wie schaut das aus, wie muss man sich das vorstellen?
Also ganz wichtig ist einmal, dass alles auf Freiwilligkeit basiert. Wir besuchen Menschen und bieten ihnen uns an, und wer da jetzt einsteigen will auf unsere Angebote, der ist herzlich willkommen. Wenn jemand aber sagt, nein, danke, das passt heute nicht, dann ist es überhaupt kein Problem. Wir kommen immer zu zweit in die jeweiligen Institutionen und arbeiten eben mit Humor und nicht mit Witz. Das heißt, wir sind sehr körperorientiert, wir machen Situationskomik, wir haben unsere Instrumente, wir spielen mit Rhythmus, mit Timing, mit Improvisation und schauen eben, was im Hier und Jetzt eigentlich los ist in den Zimmern und gehen dann auf das ein. Einerseits spielen wir mit dem Partner, also mit meinem Clown-Partner, und andererseits schauen wir eben, ob und in welcher Form die Menschen, die im Zimmer sind, also die Kinder, die Älteren, die Erwachsenen, reagieren und wo wir anknüpfen können. Und im besten Falle haben wir miteinander, also mit den Patienten, eine Dreierkonstellation und spielen miteinander.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie schauen sehr genau, Sie checken relativ schnell ab, wie die Situation ist.
Genau.
Und das hat ja auch was mit Grenzen zu tun. Da würde ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, gibt es denn da Grenzen oder ist der Humor grenzenlos oder gibt es dann doch Dinge, wo man sagt, na, das geht da jetzt wahrscheinlich nicht?
Also wir haben eben, wie gesagt, Antennen, die dauernd in alle Richtungen ausgestrahlt sind. Es gibt natürlich einen Ethikkodex, also durch die Roten Nasen Clown Doctors, wo es ganz klar ist, dass Religion, Kultur, Geschlecht, Alter, Krankheit für uns, also dass wir darauf überhaupt nicht eingehen. Und dann gibt es schon natürlich auch noch diese persönliche Grenze. Wir erkennen sehr schnell, wann das Gegenüber reagiert. Und das muss jetzt kein wortwörtliches Nein sein, sondern es kann ein Blick, ein Atem anhalten sein und da gibt es dann sofort einen Stopp. Und das Gute ist, wir sind ja zu zweit, also würde ein Clown diese Grenze vielleicht ein wenig überschritten haben, ist der andere sofort da und kann den einbremsen. Also auch sehr spielerisch natürlich jetzt. Genau.
Also der Zweite kann die Situation auffangen. Und wahrscheinlich auch genau das Gegenteil. Wenn man sieht, da
geht es weiter,
etwas, genau. Wo derjenige oder diejenige genau drauf eingeht, dann können Sie da auch wahrscheinlich genau weitergehen. Nicht? Also Sie arbeiten praktisch wirklich mit den Leuten zusammen, indem Sie immer schauen.
Also neben dem Künstlerischen ist natürlich auch die Empathie ganz, ganz wichtig.
Sehr wichtig in diesem
Fall. Sehr, sehr wichtig, ja.
Sie als Frau Doktor,
Fräulein
Dr. Citronella, habe ich auf der Homepage gelesen, können ja zu jedem Thema spontan einen Schlager finden. So ganz spontan ist es nicht.
Weil sieht sich zwar als Jutta Bichler da, aber ich werde es
versuchen. Ja, vielleicht können Sie uns auch ein bisschen so einen Einblick geben, wie das Fräulein Dr. Citronella so vorgeht. Und zwar haben wir das Thema Radio schon vorher angesprochen. Haben Sie da irgendeinen Schlager dazu?
Moment, da gibt es irgendwas, das nennt sich so wie Schalt das Radio ein, schalt das Radio ein. Weiter weiß ich nicht, aber die Citronella weiß dann auch nie mehr weiter.
Wie reagieren dann die Leute im Raum drauf? Singen sie da mit? Oder?
Sehr oft, meistens können die dann ja auch nur genau diesen kleinen Teil des Liedes und da kann man sich dann wunderbar von einem Lied zum nächsten weiter fortbewegen.
Ich würde jetzt noch einmal gerne zum Herrn Alfred Kirchmeier und zur Humorforschung auch ein bisschen kommen. Aber Sie können gerne auch aus der Praxis selbstverständlich die Theorie mit der Praxis verbinden, weil das gehört eigentlich immer so. Wir haben ja auch ein bisschen die Behindertenwitze angesprochen. Und man sagt dazu auch manchmal schwarzer Humor, obwohl es nicht immer so, meiner Meinung nach. Auf irgendeiner Seite von Wikipedia oder in einer Lexikon-Seite steht drinnen, dass im schwarzen Humor in letzter Konsequenz Ernst eingefordert wird. Sie selbst sprechen aber auf Ihrer Homepage auch von der aufklärerischen Wirkung des Witzes. Was wäre denn darunter zu verstehen?
Einer der bedeutendsten deutschen Witzforscher im 18. Jahrhundert, der Jean Paul, hat gesagt, Witz gibt Freiheit und Freiheit gibt Witz. Wobei man aber dazu sagen muss, dass Witz haben und einen Witz erzählen, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und darum möchte ich bin, vielleicht muss ich das dazu sagen, ich arbeite jetzt seit 1978 als Psychoanalytiker, als Unorthodoxer, und bin dann einfach drauf gekommen, es gibt so viele Probleme. Und wenn es keine Probleme gäbe, gäbe es aber keinen Witz und man braucht halt keinen Humor. Das hat der Mark Twain, dieser köstliche Schriftsteller, hat es am Punkt gebracht. Im Himmel gibt's definitionsgemäß keine Probleme. Ergo gibt's dort keinen Witz und keinen Humor. Ja? Das heißt, der Humor hilft uns, Distanz zu Widerlichen zu gewinnen. Der Jean-Paul hat das ein schönes Bild gesagt, in der humorvollen Anschauung. Es ist eine Weltanschauung, wie Sie gesagt haben. Humor, in der humorvollen Einstellung schaue ich ein Problem oder was Widriges wie durch ein umgedrehtes Fernrohr an und gewinne Distanz. Ja? Also Humor schafft, wirkt wie ein Airbag bei Verletzungen. Humor schafft Distanz zu Widerlichen. Da hat der Sigmund Freud, hat das sehr schön am Punkt gebracht. Humor erspart negative Gefühle. Man kann dann über sich selber schmunzeln und lachen. Und was jetzt Behindertenwitze betrifft, wie Sie schon gesagt haben, wenn man über sich selber schmunzeln kann, über seine Unbeholfenheit meinetwegen oder Schwäche, das ist ja ganz was anderes, als wenn ich aufgemacht werde. Und darum sage ich, Humor ist ein Kind der Lebensfreude, der Liebe und insofern kann er nicht verletzen. Alles andere ist dann nicht Humor. Es gibt humorvolle Witze. Ganz Beispiel, Alltagshumor. Ein junger Mann, schön gekleidet, unterwegs ins Konzert, rutscht auf einer Bananenschale aus und fliegt hin. Und während er aufsteht, sagt er, Gott sei Dank war das kein Hundedreck. Sie verstehen, er sieht die Situation, er ärgert sich nicht. Ärgern heißt Ärger machen. Wenn was arg ist und ich ärgere mich, mache ich es Ärger. Das sagt schon die Sprache. Ja? Er ärgert sich nicht, er relativiert. Er gewinnt ein bisschen Distanz und bewältigt es dadurch besser. Und das ist das Große, und Sie haben mir das gesagt, wegen der Klinikgrauens oder roten Nasen. Es geht darum, und wenn es nur kurz ist, eine Distanz von diesem Elendigen, in dem man leben muss, gewinnt, ist schon sehr viel. Sagen wir es andersrum. Der Erich Kästner hat gesagt, und da ist sehr viel Weisheit drin, es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen. Der Humor hilft, dass man es leichter nimmt. Oder mit Helmut Gwaltinger, fünf Worte. Das Leben ist einfach schwierig. Ist einfach schwierig. Es ist beides.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, nämlich. Eigentlich sind es zwei Fragen, die ich zusammenfassen möchte. Sigmund Freud hat ja auch gesagt, dass im Witz Unbewusstes transportiert wird. Andererseits gibt es immer ganz bestimmte Gruppen, die Zielpunkte des Witzes sind. Ich habe das schon am Anfang erwähnt. Die Österreicher in Deutschland, die Burgenländer bei uns, eben Behinderte, ja. Manta-Fahrer. Ja. Warum ist denn das so?
Offenbar haben wir Menschen das Bedürfnis, andere blöd hinzustellen. Ich habe mir die Witzlandschaften wirklich hübsch aller Kulturen angeschaut. 50.000 Witze durch mein kleines Großhirn gehen lassen. Und da ist mir das aufgefallen, das ist ein Bedürfnis. Aber es ist auch ein Bedürfnis da. Es gibt in allen Kulturen Ehewitze. Schwiegermutter kommt in allen Kulturen vor, zum Beispiel. Also es sind Probleme des Lebens, die machen es sozusagen leichter, wenn man mal witzelt drüber. Oder am besten wäre es natürlich, wenn man humorvoll damit umgehen kann.
Dann bedanke ich mich bei den Gästen hier am Podium für ihren Beiträge. Ich würde vielleicht mit einem Witz abschließen. Kennen Sie den? Sitzen ein Rollstuhlfahrer und ein Blinder in einem Beisel und erzählen sich Behindertenwitze. Irgendwann haben beide genug, sagt der Rollifahrer. Ich gehe jetzt nach Hause, sagt der Blinde. Na, das schaue ich mir an. Technisch betreut wurden wir heute von Martin Leitner. Namens der gesamten Frick-Radio-Redaktion verabschiedet sich Gerhard Wagner. Bis zum nächsten Mal, wie immer am Dienstag und Sonntag bei Frick-Radio. Guten Abend.